Hallo, hier ist Feuer und Brot, Maxi und Alice.
Wir haben eine Neuigkeit für euch. Viele von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, denn wir sind bald live.
Genau. Und zwar im neuen Jahr 2020, am 23. Januar im Prachtwerk in Berlin.
Das ist hoffentlich nicht unser letzter Live-Termin, aber Tickets könnt ihr natürlich kaufen. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, entweder unter love-your-artist.de, dann auf Feuer und Brot suchen.
Oder ihr checkt einfach unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook oder auch Twitter. Und die Tickets gehen schnell weg, deshalb besorgt euch welche und wir freuen uns, euch dann am 23. Januar live zu sehen.
Juhu, bis dann.
Bis dann und viel Spaß bei der Folge jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu...
Was? Was habe ich gemacht?
Deine Augenlider waren so leicht, sind so leicht runtergeworfen. Man hat es halt einfach schon so oft gehört.
Du musst halt auch nicht Hallo und herzlich willkommen sagen eigentlich, ne? Also du kannst auch mal was Neues ausprobieren.
Okay, guter Einwurf. Ich mache jetzt was Neues. Na ihr? Hallo, hallo. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Feuer und Brot, der Podcast mit Maxi und Alice. Zwei Freundinnen zwischen Feminismus und Popkultur. Ich habe ja gesagt, letzte Folge habe ich gesagt, wir brauchen einen neuen Claim. Das ist jetzt mein Versuch. Maxi und ich sind am Start. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Wir sitzen hier auf meinem Sofa. Ich fühle mich geehrt, mit der Bestseller-Autorin Alice Hasters heute einen Podcast aufzunehmen.
Ich fühle mich ein bisschen schlecht mit diesem Label Bestseller-Autorin, weil ich war ungefähr eine Woche in den Bestseller-Charts auf Platz 19 und das, aber okay, seitdem bin ich halt Bestseller-Autorin.
Ja, da würde ich gar nicht, da würde ich gar keinen Hehl draus machen. Also, ich finde, das solltest du mit Stolz tragen. Kannst du mit Stolz tragen.
Ich habe auch bei Instagram gesehen, dass es so Leute gibt, die jetzt so Self-Publishing-Bücher publizieren, halt, ne? Einfach so ohne Verlag. Und dann steht da aber, dann schreiben die voll oft auch so in ihre Bio so Bestselling Author, Spiegel-Bestsellerliste, ist einfach gelogen. Aber.
Wow, echt?
Ja, es ist halt Internet-Scam. Einfach Instagram. Wormhole, irgendwie bin ich von Profil auf Profil gekommen. Aber dann habe ich gedacht, okay, wenn die das machen und wirklich noch nie auf der Bestsellerliste standen, kann ich es
ja,
auch
machen. Ja, kannst du es erst recht machen, ne? Aber okay.
Okay, zur Sache. Was haben wir gerade gemacht, Maxi?
Wir haben gerade ein Gespräch geführt mit Sophie Yukiko.
Wer ist das?
Ja, unseren heutigen Gast. Kennst du ganz besonders gut.
Ja, ich wurde auch letztens gefragt, ob Sophie und ich uns nur sehr lange kennen oder ob wir tatsächlich Schwestern sind. Und die Antwort ist, wir sind tatsächlich Schwestern. Wir haben mit meiner Schwester gesprochen. Und weil viele Leute denken so, Black People nennen sich einfach Schwestern und deshalb ist es einfach nicht meine Schwester. Es ist meine Schwester.
Also so selber Papa, selbe Mama, Schwester einfach.
Genau.
Sie kennt dich seit deiner Geburt, weil du bist nämlich die Jüngere. Genau. Ja, wir haben mit Sophie gesprochen und das ist ein super spannendes, interessantes Interview geworden, weil Sophie macht hier in Berlin was ganz Besonderes.
Genau, Sophie ist eine der Pionierinnen der Ballroom-Szene oder Pionierinnen, also zumindest ist sie schon sehr lange dabei, als die Ballroom-Szene noch in den Kinderschuhen waren. Viele Leute sagen auch Voguing-Szene, weil da der Tanz Voguing eine große Rolle spielt. Das kriegt ihr auch alles gleich nochmal zu hören. Genau, und mit ihr haben wir gesprochen über das Leben als Tänzerin, über die Ballroom-Szene und über alles, was da so drumherum passiert.
Genau, und inwiefern wir alle oder beziehungsweise ihr wahrscheinlich auch davon überrascht sind oder inwiefern wir alle davon überrascht werden können, wo überall sich nämlich das Thema Voguing und Ballroom-Szenen in der Popkultur versteckt hat, wo es vielleicht viele Leute gar nicht so vermuten.
Yes.
Also viel Spaß
mit dem Gespräch.
Hallo, Sophie.
Schön, dass du bei uns bist.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Genau, und Sophie haben wir heute eingeladen, damit sie uns ein bisschen was erzählen kann. Sophie ist nämlich Tänzerin, Choreografin und hat jetzt auch zum ersten Mal künstlerisch choreografiert. Und wir finden das sehr spannend, weil du ja hier in Berlin auch ganz viel in der Voguing- oder beziehungsweise Ballroom-Scene unterwegs bist. Und darüber möchten wir heute mit dir sprechen.
Genau. Erstmal, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich freue mich, dass ihr über Ballroom sprechen wollt, weil ich spreche ja bekanntlich über nichts lieber als das.
Was ein Glück.
Bin ja sehr obsessed mit Ballroom-Kultur und freue mich immer. Und also ich werde nie müde, davon zu berichten, weil ich selber nicht aufhören kann, fasziniert davon zu sein und mich natürlich auch jeden Tag damit befasse, auf irgendeine Art und Weise. Und derzeit bin ich sehr müde, weil wir planen ja gerade einen, oder ich plane gerade einen sehr großen Ball. Ich habe auch ganz viel tolle Hilfe, aber ihr kennt das ja, wenn man so Baustellen nebenbei laufen hat. Und ich bin sehr aufgeregt, weil es ein sehr großes Event ist, aber auch sehr glücklich.
Ja, genau. Das ist nicht am 16. November, aber da werden wir hinten dran nochmal einen Veranstaltungshinweis.
Auf jeden Fall, da werden wir nochmal drauf zurückkommen. Ich habe mir gestern Abend in der Vorbereitung Paris is Burning angeschaut, endlich mal, was ja eine sozusagen so ein bisschen ein guter Einstieg ist, ne? Das ist eine Dokumentation von 1990, glaube ich.
Ich glaube auch.
Was ist Paris is Burning?
Genau.
Genau, Paris is Burning ist eine Preis, mehrfach glaube ich sogar preisgekrönte Dokumentation, wie du schon richtig gesagt hast, aus dem Jahre 1990, die erstmalig und auch auf bis heute, kann man schon sagen, einzigartige Art und Weise über die Ballroom-Kultur und deren Protagonisten berichtet hat. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt noch viel mehr als heute eine Subkultur, ist es natürlich auch immer noch. Mhm. Und diese Dokumentation hatte eine sehr große Reichweite und ist so aufgebaut, dass man sehr gut einen ersten Einblick, also es ist sehr viel komplexer, als es in Paris is Burning dargestellt ist. Und viele Themen werden in Paris is Burning auch nicht angesprochen, wofür diese Dokumentation auch bis heute immer wieder unter Kritik gerät, ne? Weil sie natürlich viele gesellschaftliche Nachteile für bestimmte marginalisierte Gruppen nur anreißt oder verallgemeinert. Nichtsdestotrotz, um überhaupt zu verstehen, was ist dieses Konstrukt Ballroom, was machen die eigentlich und warum, ist es ein super, super guter Film, um sich da so einen Einblick zu verschaffen. Und das andere, was ganz besonders an dem Film ist, ist, dass da Leute, also Protagonisten porträtiert werden, die, das wusste man ja damals noch nicht, aber wirklich heute nachhaltige Pioniere und Ikonen der Bewegung weltweit sind und leider auch nicht mehr leben. Mhm. Und das ist deswegen ein ganz wichtiger Film, weil man da so ein bisschen archiviert hat, wie die jungen Stimmen und Meinungen dieser Protagonisten waren und was sie bewegt hat.
I'm Willie Ninja, the mother of the house of Ninja.
They say I'm the best voguer out. As far as my naming my house, the house of Ninja, ninjas hit hard, they hit fast, an invisible assassin, and that's what we are.
Ja. Würdest du sagen, dass 1990, das wäre ja auch die Zeit, wo dann Madonna, glaube ich, mit ihrem Song rausgekommen ist, kann man so sagen, es war so die erste Welle, wo Ballroom bzw. Voguing so in den Mainstream geschwappt ist?
Ich persönlich würde das schon so sagen. Da müsste man natürlich jetzt jemanden mal fragen, der da war. Ja. Also ich war 1990 3 Jahre alt und habe in Köln gelebt und war nicht in Harlem zu diesem Zeitpunkt. Und selbst wenn ich in Harlem gewesen wäre, hätte ich da keinen Zugang zu gehabt. Aber ich glaube schon, dass es so war. Und Strike the pose. Das ist seitdem immer wieder alle paar Jahre mal passiert. Ne? Also sagen jetzt natürlich ganz viele Leute, oh mein Gott, Ballroom ist in aller Munde. Heute gibt es andere Gründe dafür als zum Beispiel 1990. Heute ist natürlich die große Serie, der große Erfolg Pose, ist natürlich ein super großer Grund, warum auf einmal die Reichweite dieser Kultur sich exponentiell vergrößert hat irgendwie oder exponentiell angestiegen ist. Aber eigentlich gab es sowas alle, ich würde jetzt mal in Anführungszeichen sagen, alle Jubeljahre wieder. Und um 1990 natürlich durch Madonna, die die einen Song so betitelt hat und Tänzer zum Teil auch aus der Kultur mit auf Tour genommen hat und zu dem Zeit auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war, das natürlich, das war natürlich in Mengen schon einzigartig und dieser Song hat ja eine unfassbare, war ja ein unfassbarer Hit, ne? Und deswegen würde ich so schon auf jeden Fall sagen, dass da ein Zusammenhang ist und vielleicht auch dadurch, durch was dann losgetreten wird, vielleicht auch sogar Paris is Burning entstanden ist, aber das mutmaße ich, habe keine Ahnung. Ne? Aber auf jeden Fall gab es ein Momentum um diese Zeit. Ballroom ist aber auf jeden Fall zum Zeitpunkt 1990 schon lange da gewesen, ne? Lange, lange da gewesen.
Und ist es bei, würdest du sagen, Post, das ist ja diese preisgekrönte Netflix-Serie, wo man ja auch tatsächlich, wenn man Paris is Burning dann schaut, was wirklich einen ganz guten Einstieg bietet, ne? Gibt es übrigens auf YouTube, kann ich an der Stelle sagen.
Und auf Netflix auch.
Auf Netflix auch? Ja. Okay, cool, wusste ich gar nicht. Da finde ich, ist doch das Besondere, dass da auch so viele, also man sieht, dass das inspiriert wurde, Post von Paris is Burning an vielen Stellen, ne? Also das greift so viele Sachen auf. Und ich glaube, ist es durch Post vielleicht auch ein bisschen so, dass in der breiten Öffentlichkeit zum ersten Mal klar wird, dass Madonna sozusagen sich ja auch von einer anderen Szene bedient hat und vielleicht auch nicht genug gecredited hat sozusagen. Also
Interessanterweise ist ja in der neuen Staffel von Pose wird ja genau das auch, Spoiler Alert, ist ja jetzt nicht für die Handlung total wichtig, aber in der zweiten Staffel von Pose wird es auch mit aufgenommen, dass der Song rauskommt und etc. pp. Aber es ist auf jeden Fall zu sagen, einfach nur erklärungsmäßig, dass es jetzt nicht so ist, dass Pose durch Paris is Burning inspiriert ist, sondern Pose ist wirklich eine Serie und ein Projekt, was deswegen einzigartig ist, weil es nicht nur darstellt, nicht nur eine Geschichte darstellt, sondern auch wirklich Leute aus der Kultur mit in das Erzählen dieser Geschichte einbringt. Und damit meine ich nicht nur die den Cast in dieser Serie. Alle Hauptdarstellerinnen sind trans. Die meisten sind auch in Real Life Teile oder Member von großen, erfolgreichen, renommierten Ballroom Häusern. Und aktiv in der Szene gewesen oder zumindest der Szene nah, ne? Und aber auch alle Komparsen, Nebendarsteller sind echte Teilnehmer aus der Ballroom-Kultur. Selbst ich, die in Berlin lebt und der europäischen Szene zugehörig ist, ich mach Post an, es vergeht keine Folge, wo ich nicht Bekannte und Freunde von mir sehen kann. Ne?
Ich habe selbst auch welche erkannt. Ich komme ja auch mit Jack Masari, war jetzt auch.
Genau, den hast du ja auch persönlich kennengelernt, die Stimme des Ballroom. Und er wird sogar in der Serie auch mit seinem echten Namen benannt. Und das geht auch weiter, dass Stylisten, Co-Schreiber, also es sind Leute, die Kultur wirklich kennen, ne? Und natürlich nicht ausschließlich, aber da ist schon drauf geachtet, das ist ganz, ganz nah an Ballroom dran. Deswegen ist die Inspiration gar nicht bei Paris is Burning, sondern einfach daran, wie Ballroom wirklich ist. Und deswegen Paris is Burning so ähnlich, weil Paris is Burning natürlich eine richtige Dokumentation ist und keine Fiktion darstellt. Deswegen ist es so authentisch auf jeden Fall. Ja.
Genau, also Soweit zu der Geschichte oder zu den Ursprüngen. Also ich meine, was heißt den Ursprüngen? Zum ersten breiten Recognizing von Ballroom. Weil es ist ja bis heute noch so, muss ich auch sagen, dass man, wenn ich versuche, irgendwie das zu erklären, dass ich dann immer sage, ja, Vogue, hast du schon mal gehört, Madonna und so. Also das tut mir fast immer schon leid, dass ich dann immer irgendwie Madonna anbringen muss, weil das so der andere Anhaltspunkt ist, was eigentlich auch schon sehr viel Bände spricht, ne? Aber was mich auch interessieren würde, du hast ja lange vor Pose angefangen mit Ballroom und mit Voguing auch mit dem Tanz an sich. Also für die Leute, die irgendwie denken, Voguing und Ballroom den Unterschied nicht kennen. Ballroom ist quasi die Szene und Voguing ist ein Tanz. Ne? Und auch nochmal unterteilt in mehrere Stile. Aber wie bist du zu Ballroom gekommen?
Also, ich glaube, ich würde vorweg mal sagen, dass vielleicht lehne ich mich mit der Aussage ein bisschen aus dem Fenster. Für die jüngsten Generationen kann ich jetzt nicht sprechen. Ich kann natürlich auch nicht für eine weltweite Bewegung, also für jedes Land sprechen. Aber ich würde mal behaupten, dass jeder, der in Ballroom aktiv ist und nicht nur aktiv ist hinsichtlich, ich mache da mit und ich gehe da hin und ich hänge da ab und ich nehme an den Tournaments teil, sondern auch ich bin mit beteiligt, eine Szene aufzubauen, für diese Szene einzustehen und etc. Ne? Ich glaube, jeder, der das macht, oder auch selbst die Leute, die sagen, ich will ganz viele Balls laufen, jeder, der das gemacht hat, das hat niemand gemacht, weil er gedacht hat, irgendwann kommt Pose und dann oder irgendwann kommt noch mal eine zweite Madonna und dann gucken die uns alle an und finden uns toll und dann klatschen die. Ne? Dafür macht es keiner, weil bis jetzt war es ja auch jedes Mal so, dass irgendwann der Hype auch wieder abflacht und dann interessiert es die großen Companies nicht mehr. Und das Schöne an Ballroom ist, dass es self-sufficient ist und ich schwöre euch, wenn morgen sich keine große Brand mehr für dieses Movement interessiert, dann passiert innerhalb der Szene nichts. Für uns bleibt alles genau gleich. Ne? Also so viel Liebe und Überzeugung steckt dahinter. Ich bin dazu gekommen, also ich bin professionelle Tänzerin, auch vor meiner Aktivität in einem Kollektiv und meiner künstlerischen Arbeit war ich im kommerziellen Tanz, habe ich kommerziell getanzt und habe auf einem Job Georgina kennengelernt. Und Georgina gilt international auch bekannt als die Pionierin der deutschen Ballroom-Szene. Ist quasi die Mother of all Mothers in Deutschland. Und trägt diesen Titel und trägt ihn deshalb, weil sie die Kultur hier hingebracht hat, nach mehreren Reisen in New York und Mentorships, die sie bis heute in New York hat, hat sie hier die ersten Balls veranstaltet, Voguing-Unterricht gegeben und Panels und she spread the gospel, ne? Also wirklich from scratch. Und Georgina habe ich 2013 kennengelernt auf einem Job. Und ich glaube, wir hatten irgendwie so eine Wette. Irgendwie ging es auf jeden Fall darum, dass ich dann mein Wort einhalten musste, mit ihr, sie und ihr Haus zu einem Ball zu begleiten. Sie hat 2012, glaube ich, das House of Melody gegründet.
House ist immer sozusagen eine Crew, so wie genau. Eine Art, so die zusammen.
Genau.
Und da gibt's eine Mother.
Genau, also man kann sich das vorstellen. In Paris is Burning wird's perfekt beschrieben als Gay Street Gang oder auch als Sports Team, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Und quasi der Team Captain oder Leader, Leaderin. Ist dann Mother oder Father oder Mother und Father. Genau. Und sie hatte das House of Melody gegründet, 2012 das erste deutsche Haus. Und hat 2013 den, ich glaube es war 2013, könnte auch 2012 gewesen sein, aber ich glaube es war 2013, den ersten Ball in Deutschland organisiert. Und genau, also noch ganz, ganz, ganz am blutigen Anfang. Und 2014 war dann die Situation, dass ich dann aufgrund dieser Wette mit ihr und ihrem Haus nach Rotterdam gefahren bin. Zu einem Ball von dem House of Vineyard, einem internationalen Ball, auch mit einer internationalen Panel. Bin damit hingefahren. Ich wusste lose schon vorher, was Voguing ist und was Ballroom ist, weil ich mich einfach immer schon für unterschiedliche schwarze Kulturen interessiert habe und man ja auch verstehen muss, dass Ballroom eine sehr schwarze Kultur ist. Aber ich hatte keine spezifische Vorstellung und ich bin da hingegangen und ich habe gesehen, was da passiert und ich kann das einfach nicht anders sagen, als dass ich einfach komplett darauf kleben geblieben bin von dem Moment an und ich war so, das ist die einzige Wahrheit, die in dieser Welt für mich irgendwie Sinn macht. Und ich möchte genau das können. Ich möchte genau hier einen Platz haben. Und wie, was auch immer ich tun muss, um einen Platz hier zu bekommen, mir den zu erarbeiten, den haben zu dürfen, ich werde es tun. Ich werde herausfinden, was ich tun muss und werde es tun. Und genau so wie sie tanzt, ich habe da eine bestimmte Performerin gesehen. Ich möchte genau danach streben und es war einfach dann von da so. Dann habe ich Georgina begleitet auf Schritt und Tritt und ihr Haus und war dann naheliegend, dass ich dann auch Teil des Kollektivs wurde. Und ja, so bin ich zu Ballroom gekommen.
Was war das, was dich dann so fasziniert hat? Kannst du das versuchen, genauer zu beschreiben?
Für mich war es auf jeden Fall ein Ort, wo ich Menschen gesehen habe, die so brutal authentisch waren, in den unterschiedlichsten Art und Weisen, wie man es sich vorstellen kann, an einem Ort, wie ich das in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe. Und ich glaube, dass das für viele Menschen unbewusst, für mich auf jeden Fall bewusst, etwas ist, wonach ich mich sehne und auch immer streben will. Nach so einer Wahrheit, nach etwas Sinnstiftendem und nach Authentizität. Also jeder möchte ja Individuum sein und jeder möchte ja irgendwie sich abgrenzen und darüber dann zu etwas gehören, also zu abgegrenzten Menschen gehören. Das ist ja das Interessante an der Psychologie, ne? Dass man da ganz zwei ambivalente Dinge gleichzeitig ganz doll will. Und das ist für mich an diesem Ort zusammengekommen. Es gab für mich nichts Inspirierenderes, weil dort Menschen sind, die für das, was sie repräsentieren, sich damit das Leben nicht leichter machen, ne? Also für sich wählen oder entschieden haben, ich möchte genau das repräsentieren, was ich bin, ohne einen sicheren Hafen oder einen Filter davor zu setzen. Und mit dieser Entscheidung mache ich mir in einer weißen, kapitalistischen, heteronormativen Welt, eurozentrischen Welt, das Leben definitiv 1 Milliarde Mal schwerer, als wenn ich es nicht tun würde oder nicht zu dem Ausmaß tun würde. Und was kann inspirierender sein als das? So, ne? Und ich glaube, wenn man das einmal gesehen und verstanden hat und man den bewussten Anspruch hat, ein authentischer Mensch zu sein, dann kann man da fast nicht von magisch berührt sein, zutiefst bewegt, unfassbar inspiriert, was noch?
Jetzt ist es ja so, dass quasi die Voguing-Szene oder Ballroom ja generell einfach ein total queerer Space ist. Wie ist es denn quasi so, du hast ja auch gesagt, du warst bereit, alles zu tun, dir sozusagen da einen Platz zu erarbeiten. Wie sah das aus? Weil ich denke mir, das ist vielleicht auch, wenn man als Cis-Frau in eine Szene kommt, die eben auch sehr stark von schwulen Männern oder Transpersonen geprägt worden ist. Wie wurdest du da aufgenommen? Wie war da so dein Werdegang? Wie hast du dich am Anfang quasi so ein bisschen beweisen müssen?
Wenn man mal zurückgeht in Ballroom der 80er, der frühen 80er oder späten 70er sogar in Harlem, selbst da gab es schon Cis-Frauen. Nicht viele, aber es gab immer Cis-Frauen irgendwo in Ballroom. Wirklich nicht viele, aber sie waren schon da. Ja. Warum ist das so? Es macht total Sinn, dass Cis-Frauen sich total angezogen fühlen von Ballroom, weil auch hetero-Cis-Frauen sind zwar in einem anderen Level diskriminiert, mit weniger Intersektionalität als manche andere Gruppen. Ne? Also da muss man auch bestimmte Hierarchien von Privilegien verstehen und sich auch bewusst machen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich für eine Cis-Frau oder vor allem für eine Cis-Frau of Color ein auch ein sicherer Ort. Mhm. Auch wenn das ein Ort ist, der definitiv von schwarzen, schwulen Männern und schwarzen und Latino Trans-Menschen entstanden ist und die ganze Kultur quasi von denen geprägt oder gemacht worden ist, muss man eigentlich korrekterweise sagen. In Europa ist die Demografie ein bisschen anders so. Das hat ja viele unterschiedliche Gründe. Ne? Also es gibt halt nur ein Harlem und Europa hat einen anderen Bedarf für Ballroom-Kultur. Da gibt es Überschneidungen in dem ursprünglichen Bedarf, aber nun ist halt die afroamerikanische Historie sehr speziell und die gibt's nur da und die Probleme gibt es auch nur da. Mhm. Und das kann man nicht immer eins zu eins übersetzen mit Rassismusproblemen, die wir hier haben, die wir zwar haben, aber die anders sind. Und deswegen, wie gesagt, es gibt viele Cis-Frauen in der europäischen Ballroom-Szene, aber dass du dir Respekt verschaffst auch als diese, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Und ich glaube, das schafft man dadurch, dass man A, die Craft kann, also was auch immer deine Kategorie ist, in der du antrittst, dass du darin einfach unfassbar gut bist, mhm. denn das ist auch eine Art, Respekt zu zollen. Ja. Ne? Und dann ist natürlich, who shows up, wer ist dabei? Ne? Also, weil man merkt dann schon sehr schnell, okay, wer ist nur da für the moments of glory und um seine Trophäen abzusahnen? Und wer kann dann vielleicht schnell Geld generieren, dadurch, dass er unterrichtet oder so? Aber wer ist auch da, einfach mal um zu supporten? Wer nimmt wirklich Reisen auf sich? Who really shows up? Und das ist etwas, das sich mit Zeit halt einfach beweist, ne? Und dass man einfach auch versteht, dass man in manchen Momenten, dass du schon, in welcher Reihe du stehst, ne? Also bist du schon, ja, ein Gast, ne? Also, dass du verstehst, so, das ist nicht komplett and entirely my space to take. Und dass manche Leute vor dir drankommen, dass man das auch respektiert, mhm. so.
Das muss ich ja auch sagen, ich habe viele Fragen, aber ich fange jetzt einfach mal bei der an. Zum einen, genau, weil man muss ja auch sagen, gerade Balls und so, ne, das ist ja, wenn man das Bild von der Gay Street Gang nehmen möchte, dann ist so, finde ich, ist es so wie so ein queer Breakdance Battle, so, das ist ja, also so zumindest, um das irgendwie Leuten so begreiflich zu machen, das sind meistens zwei Menschen, die gegeneinander dann antreten und dann wird quasi entschieden von einem Panel of Judges, wer so quasi gewinnt und dann geht es immer die Runden weiter und so weiter.
Diese Kategorien, ne?
Es gibt Kategorien, das kannst du auch gleich nochmal genauer erklären. Ich möchte das jetzt, ich möchte mich da nicht verrennen. Dennoch muss man ja auch sagen, diese Situation oder dieses Setting, das ist eben, du hast gesagt, das ist welcoming und inklusiv und Leute können sein, wie sie sind. Aber dennoch ist es ja voll, du wirst gejudged so und du wirst, auch wenn du nicht gut bist, wirst du gejobbt. Also es ist nicht nett. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das, was oft
missverstanden wird
und dass die Leute verwundert sind, dass du halt schon ein dickes Fell brauchst irgendwo, um auch in der Ballroom-Szene zu bestehen, weil wenn du jetzt irgendwie, du kannst auf jeden Fall auch krass blamiert werden vor.
Voll. Also ich glaube, falls ich das Wort Welcoming benutzt habe, dann my bad.
Vielleicht war ich das auch nur.
Genau, weil I can't recall. Aber weil das ist es definitiv nicht. Also, und klar, wenn man erzählt, wie toll man das fand, das erste Mal, dass man da ist, dann suggeriert das natürlich der Mehrheitsgesellschaft, dass es freundlich war. Das war es jetzt nicht. Also, es hat keinen, jetzt mal krass gesagt, so krass will ich nicht sagen, aber es hat niemanden interessiert, dass ich da bin. Keiner war, oh mein Gott.
Wer ist sie?
Schön, dass du auch hier bist. Alle sind zufrieden, wenn ich nicht da bin und niemand wartet auf meine Anwesenheit. So, ne? So ist Ballroom. Also, das war nicht, ich habe das nicht als unfreundlich empfunden, aber ich weiß, dass sehr viele Leute das als unfreundlich empfinden würden. Der Grund, warum ich verstanden habe, warum ich es nicht als unfreundlich gewertet habe, ist, dass ich natürlich auf einer bestimmten Intersektion verstehen kann, dass nicht alle Leute mir den roten Teppich ausrollen, nur weil ich jetzt gerade mal mich entschieden habe, auf einen Ball zu gehen. Und zwar, wenn ich in einem kompletten schwarzen Space mich bewege und da kommt jetzt, und es geht da auch ganz explizit um schwarze Kulturen und um unser schwarzes Zusammensein, und da kommt jetzt eine weiße Person rein, dann habe ich ja erstmal nichts dagegen, dass sie da ist, aber ich muss ja jetzt auch nicht in Jubel ausbrechen und der um den Hals fallen, nur weil sie anwesend ist. Sie ist halt erstmal da. So, ne? Und so ist das natürlich bei Ballroom auch. Also ist ja schön, dass du da bist, aber who cares erstmal, ne? Und es ist total tough. Es ist ein sehr ernstzunehmendes Turnier. Die Kategorien, die da, in denen man antreten kann, sind sehr schwer. Ja, also man kann nicht mal eben Face laufen oder bei einem Voguing Battle mitmachen. Dafür braucht man viel Vorbereitung, dafür braucht man Skill, dafür muss man Regeln kennen. Wenn man gegen diese Regeln verstößt, kann man nicht mitmachen und fliegt raus. Also das ist eine eigenständige Kultur. Es werden Awards verliehen innerhalb der Community. Man muss sich so vorstellen, dass quasi die POC und BPOC Community, LGBTQ Community, sich quasi eine komplette Welt geschaffen hat, wo sie Ruhm und Ehre sich verschaffen kann. Weil in der Mehrheitsgesellschaft ging das nicht. Ich meine, Transfrauen können bis heute nicht bei Olympia mitmachen. Oder nur bedingt. Ich kenne mich da gar nicht mit den Regeln aus, aber sie können nicht mitmachen wegen, ne, also wir hatten ja, ist ja nicht so lange her mit, wie heißt sie doch gleich?
Caster Semenya.
Caster Semenya, who's not even trans, ja. Also das ist man ja noch weit, weit, weit von Inklusion entfernt in ganz vielen Lebensbereichen. Und wenn man jetzt mal 40, 50 Jahre zurückgeht, war das natürlich noch viel extremer. Und deswegen ist das nicht ein nettes Spiel, wo alle in Regenbogenfarben und Federboas schwul und happy durch die Gegend stapfen. Es ist schon sehr ernst zu nehmen, da zum Teil Sport oder Kunstform, die wirklich viel Vorbereitung und viel Skill bedarf. So.
Was gibt es da so für Kategorien und was sind deine? Und du hast eben gesagt, zum Beispiel gibt es eine Kategorie Face, ne? Und die kann man auch nicht so einfach laufen. Jetzt denken ja Leute, ich habe ein Gesicht, ich gehe einfach hin. Nein, also hast du Lust, das noch ein bisschen zu erklären? Ich
finde das spannend. Also es gibt keine Möglichkeit, also selbst wenn wir einen ganzen Podcast nur über die Kategorien von Ballroom sprechen würden, dass man die, also alle Kategorien, die es je gab und die es gibt, zusammenkriegt. Also ich bin dazu nicht in der Lage. Es gibt ganz viele Kategorien, die nicht mehr aktuell sind, die nicht mehr benutzt werden. Die gab es aber vor 10, 15 Jahren und da waren die ganz normal und ganz üblich. Und dann sind wir auch gerade in einer Zeit, wo sich neue Kategorien entwickeln, weil natürlich innerhalb der LGBTQ-Community auch immer ein neuer Bedarf entsteht, ne? Also wo Diskussionsbedarf da ist und man natürlich innerhalb dieses Spaces auch seine eigene Inklusivität nochmal irgendwie abstecken muss und so. Das gibt es immer. Aber ich, also
die, ja, so sprich so non-binary gender fluid genau, Sachen. Ja.
Genau, sowas zum Beispiel. Also in Ballroom traditionell, also Ballroom traditionell in den Kategorien, wie sie sind, ist sehr binär. Hm? Mhm. Also es ist super, super queer, aber es ist in den Kategorien sehr binär. Warum ist das so traditionell? Weil es war ja so, dass man in der, dass es bestimmte Dinge gab, die man versucht hat, aus der Mehrheitsgesellschaft, wo man keine Chance hatte zu bestehen, nun zu übernehmen in einen Teil, wo man auch einen Shot haben wollte, ne? Wenn die Mehrheitsgesellschaft aber super binär ist, ist ja klar, dass sich daraus auch nur binäre Kategorien gebildet haben. Also sprich, wenn wir jetzt sagen Face, for example, wo es darum geht, wie bei einem Schönheitswettbewerb, wo ja auch früher People of Color, vor allem LGBTQ, nicht wirklich mitmachen konnten oder keine großen Erfolgschancen zu erwarten hatten, was aber natürlich in der amerikanischen Kultur ein super großes Thema ist, Schönheitswettbewerbe, da quasi einen eigenen Schönheitswettbewerb machen können. Also wer hat das hübscheste Gesicht und wer kann es auch am besten präsentieren? Wer hat die geradeste Nase? Wer hat das beste Profil? Wer hat die höchsten Wangenknochen? Wer hat auch all diese Attribute am besten in Szene gesetzt durch Make-up? Durch ein tolles Outfit, durch eine tolle Frisur oder so, ne? Und dann gab es halt, oder gibt es halt Female Figure Face. Female Figure heißt dann, wir haben alles, was eine, ja, eine weibliche Figur darstellt und inkludiert dann Woman, Trans Woman, wobei auch da man natürlich politisch sagen muss, diese Abgrenzung ist irgendwie vielleicht auch, ne? Aber die Sprache limitiert uns ja auch heute noch in absoluter Inklusion und Political Correctness, aber ja, in Ballroom hättest du dann die Unterscheidung Woman, Trans Woman, beziehungsweise Femme Queens, so heißen Trans Woman im Ballroom-Kontext, und Drags, ja? Und dann hast du auf der anderen Seite dann Male Figure Face, so. Für genau das Gleiche in der männlichen Figur, ja? Und dazwischen dann halt nichts, ne? Das Gleiche zählt für die Kategorie Runway. Runway, da geht's dann darum, wer kann das beste Model imitieren, den besten Catwalk laufen, so. Oder die beste Präsentation auf einem Catwalk laufen. Und da gibt es dann auch Unterscheidungen. European Runway, der feminine Stil. All-American Runway, der maskuline Stil. Wo du dich dann auch innerhalb dieser binären Ideen und Formen halt verhältst. Weil die Supermodels, die es draußen in der Welt gab, auf den Covers von Vogue etc. pp., waren ja binäre Ideen. Du hast ja keine genderfluid person irgendwo gesehen. So, ne? Und das ist natürlich ein Thema, was neu ist. Nicht, weil gender non-conforming people neu sind, sondern weil vielleicht auch der Bedarf dieser Gruppierung auch innerhalb ihres eigenen Spaces da einen größeren Platz zu bekommen lauter ist, weil sich unsere Sprache auch ändert und unser Wissen, so dass Leute sich auch selber besser erkennen können, ne? So genau kann ich das natürlich nicht erklären und beschreiben will ich auch gar nicht, weil ich bin cis und luckily, was auch immer mir assigned wurde bei meiner Geburt, stimmt halt überein mit, wie ich mich fühle, bewegen will und auch, wie ich gelesen werde. Deswegen kenne ich diese ganzen Problematiken nicht. Aber nur um zu erklären, warum Ballroom so binäre
Kategorien
hat und warum es dann natürlich für manche Leute, die in Ballroom sind, schwer ist, davon loszulassen oder zu sagen, hey, ganz ehrlich, nee, wir haben das so gemacht und das ist jetzt so. Das ist natürlich eine super sensible Unterhaltung, die ich aber auch finde, nur innerhalb von Ballroom geklärt werden darf. Weil das Letzte, was irgendwer braucht, ist, dass jemand von außen diesen Safe Space invadet und Leute beurteilt dafür, wie die das jetzt zu machen haben. Ne? Also das wäre halt so das Kritischste, weil, also nur Beispiel, es gibt auch eine Kategorie, die heißt Realness. Eine total wichtige Kategorie für Ballroom, weil da hast du quasi einen Preis dafür bekommen, wie gut du passen kannst in einer heteronormativen Mehrheitsgesellschaft. Und das hat historisch eine totale Wichtigkeit, weil zu passen, selbst heute noch, in manchen, wahrscheinlich in den meisten Gegenden der Welt, überlebenswichtig sein kann und ist. So. Person heißt, wahrgenommen zu werden als der heteronormative Counterpart einer binären Cis-Person. Sprich, wenn ich eine Transfrau bin, dass Leute von außen nicht wahrnehmen können, dass ich eine Transfrau bin, sondern mich als Cisgender-Frau wahrnehmen. Mhm. Und dafür gibt es auch heute noch in Ballroom eine Kategorie, wo man sagt, okay, Male Figure sieht aus wie schwul, kommt der schwul rüber? Kann man sehen, dass er ein Transman ist oder nicht? Aber he's the realist, er ist unclockable, man erkennt nicht, dass er dem Heteronormativen nicht entspricht, dafür gibt es einen Preis. So. Und das clasht natürlich total mit Gender Nonconforming, Kategorie, Ideen etc. pp. Deswegen gibt es da auf jeden Fall sehr viel Bewegung, sage ich mal.
Das finde ich schon interessant, weil es hört sich halt so an, je mehr, also dass Ballroom-Szene so viel tut, um gerade irgendwie, sag ich mal, queere Menschen oder Trans-People oder ne, die LGBTQ-Community zu befreien und zu upliften. Und je mehr das quasi stattfindet, je mehr Befreiung stattfindet, desto mehr sind eben diese Überlebensmechanismen und Kategorien bröckeln, die natürlich und sind dann die das oder was heißt die Brücken, sondern die verändern ihren Kontext. Also ich finde es interessant, wie das irgendwie so zusammenhängt, dass das eine...
Voll, also ich weiß wohl, was du meinst, ne? Es gab auch jetzt vor kurzem einen großen Artikel darüber, vor allem über die Kategorie Realness, aber ganz ehrlich, man darf nicht vergessen oder wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier in einer kompletten Berlin-Bubble sind.
Definitiv.
Ne? Und ganz ehrlich, also es sterben durch Gewalt, gewalttätige Übergriffe als Hassdelikte so viele Transmenschen weltweit. Es werden immer noch schwule Jungs, die der Gangkultur angehören, wenn die geoutet werden, zwangsgeoutet werden, erschossen. Also das ist kein Joke. Mhm. Ne? Und selbst wenn man von dem amerikanischen Kontext weggeht und davon weggeht, dass es um Leib und Wohl geht, selbst die Stigmatisierung willst du dir ja nicht antun. Also selbst da muss man ja nur Berlin verlassen, um wenige Kilometer, und dann ist man schon.
Man muss noch nicht mal Berlin verlassen.
Ja. Genau, man muss nicht mal Berlin verlassen, aber wenn man es jetzt mal so ganz hart haben will, muss man Berlin nur mal weniger Kilometer verlassen. Wir sind in einer totalen Bubble, und ich sehe das auf gar keinen Fall so, dass nur weil bestimmte Diskurse mehr Aufmerksamkeit kriegen oder lauter werden, Reichweite für bestimmte Thematiken sich erweitern, dass hier irgendwas im alltäglichen Leben signifikant an Lebensqualität besser ist. Also klar, auf kleinen Inseln wie in Friedrichshain und in Kreuzberg, ja, aber sonst, wenn man Leute fragt, die von dieser Intersektionalität betroffen sind, dann same. Also man redet vielleicht mehr darüber, aber es macht die Leute nicht weniger homophob bis jetzt. Also sehe ich nicht.
Mhm. Nee, definitiv. Mhm. Nur mir ging es auch so, oder wo ich das auch sehr begriffen habe als außenstehende Person und da selber gemerkt habe, ne, dass man irgendwie denkt, wenn man in so einen Ball, in so einen Space reingeht und man denkt, oh, alles ist krass und faszinierend und so weiter. Und dann, wenn aber diese geschlossene Gruppe dann diesen Raum verlässt und man geht irgendwie wieder raus und man ist irgendwie im Leben, und dann merkt man, dass das schon dieser Schutz auf einmal fehlt. Mhm. Also zumindest hatte ich so das Gefühl, dass ich gedacht habe, so ja, das ist, man, also man nimmt so dieses Selbstverständnis, was es dann hatte in diesem Space, so kurz raus. Aber ich hatte schon fast schon das Gefühl, es wird so von so dem Außen, von der Straße, von Society, da wird es irgendwie wieder dünner. Ich kann das irgendwie gerade nicht so gut beschreiben.
Ich meine, doch, kannst du dich noch an die Situation erinnern? Ich weiß gar nicht, ich glaube, du warst dabei, schon ein paar Jahre zurück. Das war nach einem Ball im Südblock, wo wir unsere ersten Balls hatten. Und nee, es war gar nicht, oder war es im Südblock? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber wir waren irgendwo auf jeden Fall in Kreuzberg, und nach dem Ball war es dann, okay, jetzt gehen wir noch was trinken. Und dann kommt ganz schnell die Überlegung, wenn du am Corti stehst, wo gehe ich denn jetzt mit 6 Transfrauen und 3 schwarzen Drag Queens, die alle 2 Meter groß sind? Wo gehe ich denn jetzt mal mit denen was trinken? Geschweige denn was essen, was noch auf hat, wo nicht Gefahr lauert. Und selbst wenn es nicht, wenn es nicht ein körperlicher Angriff ist, wo wir geschützt sind vor irgendwelchen Blicken oder herabwertenden Kommentaren oder sonstigen Triggermöglichkeiten. Das ist dann gar nicht mehr so einfach. Also wird es ganz, ganz schnell ganz, ganz eng so.
Und das zeigt ja auch, wie wichtig einfach der Respekt, wenn man von außen quasi auch in die Szene reinkommen möchte, als vielleicht auch nur als ZuschauerInnen oder so, wie wichtig es ist, diesen Space in seiner Wichtigkeit auch zu respektieren und was der bedeutet für die Mitglieder dieser Szene. Das, glaube ich, ist total klar geworden durch das, was du gerade erzählt hast. Und irgendwie das ist es ja auch deutlich, dass quasi dieses Haus, dieser Titel und Mother und so, das ist, war wahrscheinlich wirklich einfach auch eine Ersatzfamilie, ne, für Verstoßene und Outlaws ganz lange. Ne? Viele dieser Häuser, ist es so, dass die sozusagen schon jahrzehntelang, dass es die schon richtig lange gibt? Also, dass die wirklich seit Anbeginn der Szene auch den gleichen Namen tragen oder so?
Ja, also genau richtig erklärt war natürlich, und auch das hat sich natürlich total verwässert mit der Zeit. Aber auch, wenn wir in Europa, wenn wir von Europa sprechen, ist das natürlich nicht mehr so, so brennend oder so aktuell, wie es vielleicht 1979 in Harlem war oder so, ne? Da muss man sich vorstellen, dass wir hier natürlich von einer Community reden, die ja ohnehin schon nicht die besten sozioökonomischen, nicht die beste sozioökonomische Ausgangssituation hat, wenn wir sagen, wir reden von afroamerikanischen Familien, wir reden von Latino-Familien innerhalb des städtischen Raumes von New York. Und in dem Zeitraum irgendwie echt schon per se ein großer Nachteil. Mhm. Ne? Klar, es gab immer Ausnahmen, aber wenn man jetzt einfach von Zahlen spricht, dann eh schon total schwierig. So. Wir sprechen hier von Armut, von schlechterer Schulbildung, schlechterer Versicherung, alles, ne? Wissen wir ja. Wenn wir dann uns diese Communities angucken, waren es oft natürlich auch sehr religiöse Communities, ist auch bis heute noch so, sehr christlich geprägt. Und wenn dann da irgendwie der älteste Sohn oder so auf einmal anfängt, Perücken zu tragen oder Jungs zu daten, dann war das natürlich eine Vollkatastrophe für die Familie. Mhm. Und da sind natürlich viele verstoßen worden. Mhm. Ne? Ich will jetzt nicht per se sagen, dass jede Familie damals homophob war, aber ich will sagen, dass natürlich mit der Zeit generell die generelle Wahrnehmung und das Wissen über Homosexualität noch auf einem ganz anderen Stand war als 2019 und damit auch die Bereitschaft, Homosexualität anzuerkennen und zu verstehen.
Auch die Gesetze waren
ja
auch noch
anders. Wollte ich gerade sagen. Auch juristisch waren wir da in einer ganz anderen Situation und haben uns natürlich noch im Bereich der Illegalität bewegt oder ich glaube, wenn wir jetzt bei 79 bleiben, was weiß gar nicht, ob es da noch illegal war, bestimmt in manchen Staaten schon, wenn wir jetzt von den USA reden, aber zumindest war es auf jeden Fall noch getitelt als sexuelle Störung, ne? Mhm. Was ja jetzt auch nicht so, ne? Und sind natürlich total viele verstoßen worden oder selber weggelaufen, das reicht ja auch schon. Okay. Und Mother oder Father war halt quasi dann eine Mentorperson, die selber gay oder trans war, die Leute aufgenommen hat oder auch einfach Guidance gegeben hat, die vielleicht schon was älter war und sich schon länger bewegt hat oder wieder auf die Beine gekommen ist und das alles schon mal durchgemacht hat und einfach eine Leadership-Rolle angenommen hat. Und das ganze Haus zu benennen, kommt halt daher, dass früher auch viele Leute dann zusammen gewohnt haben. Mhm. Ne? Also ich bin in der Kiki-Szene auch eine Mother. Kiki-Szene, um das nur ganz kurz zu erklären, es gibt quasi wie so 2 Ligen in Ballroom. Einmal die Major League, früher gab es nur die eine League und seit den 2000ern gibt es halt noch eine Kiki-Scene, die sich eher um die Jüngeren kümmert und ursprünglich daraus entstanden ist, dass man so einen Spaß-Training-Space hat, um irgendwie die Leute, die an Ballroom mal schnuppern wollen, irgendwie da so ein bisschen dran führt. Mittlerweile ist es genauso vom Level fast wie die Major-Scene. Mhm. Und meine Kinder wohnen jetzt nicht bei mir zu Hause. Ne? Also so ist es jetzt nicht. Ne? Aber es gab natürlich schon Situationen und es gibt es auch Situationen, wo ich Kids habe oder Georgina Kids hat, wo ganz viel Guidance her muss. Mhm. Und wo es über das, komm, wir trainieren mal zusammen hinausgeht und man sagt, okay, jemand hat hier ein akutes Problem, was direkt zusammenhängt mit dem Fakt, dass die Person LGBTQ of Color ist oder eins von beiden oder beides so. Mhm. Genau, und das ist schon ein Familienersatz. Mhm. Also für manche mehr, für manche weniger, aber bis heute auch immer noch ein hat was Familiäres. Du hast Cousinen, du hast Schwestern, du hast Tanten und Respektpersonen und gewisse Hierarchien und du hast sogar Großeltern und so. Mhm. Und unser Haus, House of St. Laurent, wir sind quasi das deutsche Chapter von einem amerikanischen Haus. Und wir waren früher das House of Melody und sind quasi von diesem Haus adoptiert worden, von diesem internationalen Haus. Und das House of St. Laurent gibt es seit 1983.
Wow.
Ja? Und es gibt auch andere Vertreter in Deutschland von amerikanischen Häusern. House of Ninja gibt es auch schon ewig lange. In Europa gibt es auch Mitglieder vom House of La Beja. Das geht lange zurück. Mhm. Noch vor den 80ern, sorry, das geht in die 70er zurück. So, mhm. Ne? Also das gibt es bis heute, ja.
Das ist eine große Ehre wahrscheinlich, bei so einem Masterball zu sein.
Auf jeden Fall.
Ich hätte jetzt so, wenn mich jetzt jemand fragen würde, dann würde ich jetzt nicht wissend sagen, der Kern der europäischen Ballroom-Szene ist in Paris. Würdest du das, ist das so?
Ja, also ich würde das auch so sagen. Vor 5 Jahren noch extremer als heute, so. Aber noch heute würde ich das so sagen, definitiv. Also Paris hat eine Demografie, die quasi am nächsten dran kommt an das, was wir von der traditionellen Ballroom-Kultur aus den USA kennen.
Okay.
Das heißt, wenn ich auf einen Ball gehe in Paris und ich trete dort ein, wäre ich da bestimmt 90%, also ich habe noch nie gezählt, aber so gefühlt wären da 90% BPOC.
Mhm.
Und von diesen 90% BPOC wären dann wahrscheinlich nochmal 90% gay oder trans. Und das siehst du jetzt nicht, wenn du in Berlin auf einen Ball gehst. Ne? Du siehst super viele POCs, aber du siehst halt natürlich nicht so viele BPOCs. Du gehst in einen Ball in Paris, sind super viele schwarze Menschen.
Mhm.
Und super viele schwarze Drag Queens, super viele schwarze Transfrauen. Das siehst du hier in der Menge nicht. Und dadurch, dass es halt so auf einem Fleck so viel da war, so viel Potenzial für eine Szene, ist sie natürlich auch super schnell da gewachsen, mhm, mit ganz viel Power. Und dadurch haben die mittlerweile einfach ein unfassbares Level generell in deren Szene. Ne? Einen ganz großen Talentpool und dementsprechend auch große Balls. Also das ist, da ist einfach, die Balls da sind riesig, 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 riesig. Der Status, den du durch Erfolg erlangen kannst bei einem Ball in Paris, ist ein ganz anderer, als wenn du jetzt einen Ball in Stockholm läufst. Ne? So, also das ist schon die Creme de la Creme von Europa.
Ich habe jetzt so eine, die ist vielleicht ziemlich basic, die Frage, aber ich habe manchmal das Gefühl, die Begriffe werden auch oft so in so einer öffentlichen Wahrnehmung so zusammengeworfen. Wie hängt Drag und Ballroom zusammen?
Das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr komplexe Frage. wenn man es nämlich ganz genau nimmt mit den Ursprüngen von Ballroom, dann müssen wir noch mal ganz viele Jahrzehnte weiter zurückgehen als in die 70er Jahre, sondern dann sind wir ganz schnell so am Anfang der 20er Jahre, bleiben zwar in Harlem, aber da gab es Maskenbälle, mit der deutschen Übersetzung vielleicht gleichzusetzen mit, damals hatte man das ja noch Transvestie-Kunst genannt, ne? Bälle und Veranstaltungen für die zum Teil auch weiße High Society New Yorks, die es halt schon immer schick fand, nach Harlem zu gehen, um dort Underground-Bewegungen zu sehen, zu beobachten, sich davon zu bereichern, ein kleines Abenteuer zu erleben. Das ist ja nichts Neues, ne?
Die Hipster von damals.
Genau, die Hipster. Man hat sie auch, ich glaube, der Begriff Hipster stammt sogar aus der Zeit, so, ne? Also es ist, das ist überhaupt nichts Neues. So, wir fahren jetzt mal nach Harlem und gucken uns an, wie die schwarzen Lindy Hop tanzen und so. Oder unter anderem, wir fahren jetzt nach Harlem, fahren zu einem Ball und gucken uns, Männer in Frauenkleidung mit Frauen-Make-up an, die Chansons singen und uns eine Show bieten. So, ne? Das war schick, das ne, war hübsch und war gern gesehen. Und das hat sich über viele Jahrzehnte, was hat dann natürlich für viele Menschen aus dieser Community auch einer der wenigen Künste und Bereiche, wo du auf der Bühne sein konntest, war als Drag Queen. Ne? Ja. Und die Drag Queens aus der Zeit und aus dieser Community sind auf jeden Fall total kulturprägend für was wir heute kennen, was die Ballroom-Kultur ist. Ne? Also ich kann es jetzt nicht genau abstecken, wie die Entwicklung war von den 20ern bis hin zu den 60ern und 70ern und wer da genau die Figuren waren. Aber Crystal LaBeija zum Beispiel, die Gründerin vom House of LaBeija, war eine Drag Queen. Und die ganze Attitüde, der Look, die Spaces, also auch dieses, wir sind im Nachtleben Harlems unterwegs, ist ja total durch Drag Queens geprägt, so. Und die ersten großen Ballroom-Größen waren auch Drag Queens, ne? Also sind in Drag gelaufen. Und deswegen ist da eine total große Korrelation. Leider haben Drag Queens gar nicht mehr so viele Kategorien in Ballroom, finde ich, die jetzt nur auf die Drag-Kunst alleine zurückgehen. Ich muss da auch an mich selber, mit mir selber ein bisschen ins Gericht gehen für meinen jetzigen Ball. Das ist da einfach viel zu kurz gekommen ist bei mir auch so. Muss ich auch auf jeden Fall das nächste Mal besser machen, weil da ist natürlich schon ganz viel Heritage drin von dem Gesamtkontext so. Und dann muss man noch beachten, dass wie Drag früher verstanden wurde, hin zu wie Drag in Ballroom verstanden wird, ist auch nicht immer überall ganz gleich. Also wenn man sich jetzt, also es gibt ja RuPaul's Drag Race, das kennen ja viele. Und das ist, also das darf man nicht missverstehen, dass das nochmal ein bisschen für sich steht, ne? Weil wenn man sagt Drag in Ballroom, dann ist das Ziel einer Drag Queen nicht, die kunstvollste Figur zu sein, wie es zum Beispiel bei RuPaul vielleicht so ist. Ne? Und im Ballroom geht es halt einfach, wenn du Drag läufst im Ballroom, dann sollst du aussehen wie eine Frau.
Jetzt immer also, noch im Realness.
Sozusagen. Genau, du sollst halt, also der Look ist, also der Look ist nicht, dass man, wenn du kannst nicht Drag laufen im Ballroom, wenn du einen Bart hast. Mhm. So, wenn man Bart stoppelt. Also es geht nicht. Das ist ein Job. Dann fliegst du raus. So, ne? Und du kannst auch nicht mit unrasierten Beinen Drag laufen. In Ballroom. Ja, ne? Und deswegen ist so der Begriff Drag im Ballroom-Kontext noch ein bisschen besonders, weil er hat eine totale Wichtigkeit aufgrund der Historie, aber wie er jetzt benutzt und verstanden wird in Ballroom, ist es noch so ein bisschen für sich. So. Und Drag als Kultur und als Bewegung hat sich ja auch im Kontext außerhalb von Ballroom sehr verändert und entwickelt. So. Deswegen, ja, interessante Frage, aber es gibt auf jeden Fall einen undeniable.
So eine Figur zu imitieren, ne? Also du hast ja ein ganz tolles Interview, wie ich finde, für die Vogue gegeben letztens. Wer das sich nochmal durchlesen kann, das empfehle ich auf jeden Fall. Findet man, wenn Dankeschön. Man Sophie Yukiko und Vogue googelt, dann findet man das sofort. Und da hast du was Spannendes über die Popkultur gesagt, die jetzige sozusagen Mainstream-Artists, gerade Female-Artists und wie die auch von Ballroom oder auch speziell der Drag-Kultur so beeinflusst sind. Das ist mir bei Paris is Burning nämlich zum Beispiel an der Sprache aufgefallen, was ich faszinierend finde. Dieser Film ist ja wirklich schon alt, aber wie viele von so sprachlichen Gewohnheiten, die wir heute in der Popkultur finden, da schon zu finden sind. Also seien es irgendwie Throwing Shade oder Legendary oder eben dieses Work oder We Stan Queen. So diese ganzen Sachen waren da ja schon gegeben. Das heißt, es ist so unglaublich viel Kulturstiften da noch, als wir wahrscheinlich alle wissen.
Auch Yas.
Genau, Yas, diese ganzen Sachen. Und du hast in dem Interview so toll über irgendwie diese Popkünstlerinnen gesprochen. Vielleicht magst du hier noch mal kurz was dazu sagen, weil ich das so augenöffnend fand.
Sprich kulturelle Aneignung.
Genau.
Total. Also Ballroom-Kultur und die Ästhetik von Ballroom-Kultur ist das, was du siehst. Und das ist nicht, also was du siehst, wenn du ins Kino gehst, wenn du auf die Laufstege der Paris Fashion Week gehst, was du anmachst, wenn du einen Musikkanal einschaltest, es gibt ja gar keine Musikkanäle mehr, wenn du auf YouTube gehst, Musikvideos anguckst, das ist Ballroom von A bis Z, von oben bis unten, die Haare, das Make-up, sich zu bewegen, die ganze Attitüde, wie gesprochen wird, das ist Ballroom und das ist nicht umgekehrt so, ja? Du kannst quasi Kim Kardashians kompletten Kleiderschrank nehmen und ich wette, du könntest Fotos googeln von tollen Femme Queens von vor 15 Jahren und die hatten einfach den gleichen Style und den gleichen Look, so, weißt du? Ja. Und da gab es keine Kim K. Ja. So. Und auch die Figur und das Streben danach, dieser Überzeichnung eines femininen Körpers, wie man das jetzt findet, egal, ja? Aber das als Ästhetik, das ist Ballroom. Mhm. Das ist nicht Kim Kardashian. It's not, der Credit gehört nicht ihr so. Mhm. Und Leute, die in der Ballroom-Kultur aktiv sind, sind, also man denkt halt noch immer so, oh, Leute, die in Ballroom sind, die sind irgendwie so irgendwo in irgendwelchen Hinterhöfen und haben kein Geld und keine Ahnung. Es gibt immer noch Kids, die es hart haben, aber es gibt Star-Designer, es gibt Star-Friseure, es gibt Stylisten, Make-up-Artists, Choreografen, you name it, Beyoncé, Rihanna, in dem Marketing von Marke XY, im Marketing, also man darf auch nicht seine eigene, also man darf nicht unterschätzen, wo sich Leute bewegen. Schauspieler, ja, also die zu unglaublich tollen Häusern gehören, ne? Ah, ja. Tänzer, die auf Welttourneen gehen mit den größten Stars, die du dir vorstellen kannst. Natürlich, wenn die ankommen mit so einer besonderen, lauten Art und Weise, und da sind wir wieder da, wo ich ganz am Anfang von gesprochen habe, it's unapologetic, es ist total authentisch, zu einem Extent, wo man das kennt man nicht. Natürlich findet man das total anziehend, ja?
Ich möchte auch ein Stück davon.
Jemand, der ein schlauer Marketingmensch ist oder ein PR-Person oder ein Fotograf oder an der richtigen Stelle sitzt und das da mal ganz schnell schalten kann, der wird das benutzen. Mhm. Natürlich wird er das benutzen, weil Leute darauf reagieren. Wie kann man auch nicht darauf reagieren? Es ist quasi wie so ein freier Pool an Inspiration, wo du immer reingrapschen kannst. Weil niemand checken wird, dass es von da kommt. Niemand wird dich dafür entlarven.
Das ist so. Es nämlich. Du gehst auf YouTube und diese ganzen, so diese Schminktechniken, dieses ganze Baking, bla, wie konturiert wird, bla, das ist auch alles, also wenn man es einmal gesehen hat, sieht man auf einmal, wo das überall sich bedient wurde.
Natürlich, aber auch die Kostüme von den heißesten Weltstars, da brauchst du nur irgendein Voguing Battle eingeben bei YouTube von 1995, da hast du deine ganze Auswahl. Und davon gibt es ja noch und nöcher. Da kannst du hier diese ganzen kurzen, gefärbten lila Haare und so, die ganzen Wigs in allen Regenbogenfarben. Ja.
Ich möchte auch nicht das Bild so weitertragen von, ne, so marginalisiert heißt, gerade auch in der Szene, heißt nicht gleich irgendwie keine Appreciation oder in prekären Situationen lebend. Dennoch würde ich sagen, dass es, ne, das Ballroom ja auch davon betroffen ist, dass es so der strukturellen gesellschaftlichen Kultur folgt, dass am meisten, also die größte Inspiration ist eben bei den marginalisiertesten und der größte Profit,
ja,
der ist aber immer noch bei den quasi privilegiertesten, natürlich, sprich also so Black Trans Women im Vergleich zu Straight White Men, so und wie die, ja, quasi und alles dazwischen auch und ich meine jetzt aber auch mal, um das irgendwie wieder auf dich zu münzen. Hast du das Gefühl, ne, das Interesse ist ja sehr hoch, alle wollen mit dir sprechen und alle wollen irgendwie ein Piece of it. Aber wie fühlst du dich? Fühlst du dich gut unterstützt sozusagen? Hast du das Gefühl, das ist ein Karriereweg für dich?
Das ist eine total interessante Frage. Eine sehr interessante Frage, weil die gerade für mich total aktuell ist. Man ist ja jetzt nicht immer in der privilegierten Situation innezuhalten und alles zu reflektieren, was man so macht und so. Und Karriereweg, naja, ich habe Ballroom, wie schon gesagt, also keiner hat irgendwie Ballroom angefangen. Vor allem damals, wo wir noch irgendwie drin gesteckt haben in den Kinderschuhen, hat ja keiner gedacht, dass das irgendwann mal irgendjemanden interessiert, zu dem Level, wie es jetzt Leute anscheinend für den kurzen Moment oder auch langen Moment hoffentlich zu interessieren scheint. Ne? Also dafür macht man das sowieso schon mal nicht. Und aber wo natürlich ein Moment reinkommt, ist, dass wenn du dann siehst, okay, Leute wollen das und du dann übergangen wirst, ja, weil du denkst, okay, jetzt macht ihr das, ihr kennt an, dass es gut ist, cool ist, echt ist, aber dann wollt ihr es nicht mit mir machen. Mhm. Dann wollt ihr es mit einer weißen Choreografin machen, die vielleicht bei einem Ball war oder so. Mhm. Warum? Warum ist das so? Weil ich kann euch, selbst wenn ich das nicht mache, 5 Leute sagen, die es machen können. Mhm. Warum ist diese Fotostrecke jetzt in Magazin XY, wo genau der Look gezeigt wird, wo wir Butch-Frauen sehen, die tätowiert sind, auf Anschlag und so. Warum ist es jetzt cool? Und warum ist die Person hinter der Linse? Glaubt ihr, in Bonn gibt es keine Leute, die fotografieren können? So, ne? Das ist dann das Problem. Und da ist es dann natürlich schon so, dass man sagt, nee. Jetzt, also, so einfach nicht. Mhm. Ja, weil wenn schon irgendjemand damit Geld macht, dann gefälligst entweder einer von uns, also einer von uns. Ja, es muss nicht ich sein, aber es muss einer von uns sein. So. Ich muss luckily dazu sagen, dass ich auf jeden Fall nicht an jeder Stelle, also ich habe das Gefühl, ich bekomme schon Recognition, auch von kommerziellen Größen und auch Unterstützung. Finde ich, dass die im Verhältnis steht zu dem Mehrwert, die jeweiligen Institutionen oder Personen haben, durch die Credibility, die sie durch mich bekommen? Nein. Und das ist mir erst in den letzten Wochen klar geworden. Denn dieses Jahr war total das Letzte und dieses Jahr sind ja vielleicht auch mit Posts, also ist mir immer noch schwindelig von wie schnell und in und wie groß alles wächst und auch die Szene an sich, also und was für Projekte man gemacht hat. Und ich finde es toll, dass ich das Interesse an mir besteht, Interesse an meinen Freunden besteht. Aber ich kann nicht in Zusammenhang bringen, warum es an bestimmten Stellen wirklich immer noch so wahnsinnig schwer ist, Gelder zu akquirieren. Mhm. Wenn ich euch sage, ich spreche jetzt von Geldern zum Beispiel für ein Event, für einen Ball oder so. Mhm. Warum ist es so schwierig, 10.000 Euro aufzutreiben? Mhm. Wenn ich weiß, dass für ein Blogger-Event Firma XY das Zehnfache ausgibt. Wie kann das sein? Das kann ich nicht verstehen. Ich möchte nicht sauer sein, ich bin auch nicht sauer, ich bin kritisch. Mhm. Weil ich möchte nicht als schwarze Frau dem Trugschluss verfallen, zu sagen, nur weil jemand jetzt mir irgendwie ein paar Crumbs hinlegt, dass ich klatschen und tanzen muss und mich dankbar auf den Boden schmeißen muss, weil das haben meine Ahnen schon für viele Jahrzehnte getan. Mhm. Und das haben sie nicht böswillig getan, sondern ja, aber das, ich glaube, das ist jetzt auch mal, es ist jetzt auch mal gut, mhm. weil ich gebe euch ja was in return, mhm. ne? Und das nochmal, also Credibility in der LGBTQ-Community, in der POC-Community ist heute viel wichtiger, weil der Diskurs natürlich lauter wird und du junge Leute nicht mehr abholst, wenn du nicht inklusiv bist, so. Davon abgesehen, dass es hip ist, inklusiv zu sein. Mhm. Selbst wenn Leute nicht politisch sind oder so. Du kommst da gar nicht drum rum. Wenn du ein bisschen langfristig Innovation haben willst, dann musst du diese Themen entweder ästhetisch oder inhaltlich oder egal wie oberflächlich es ist, aber du musst die irgendwo ankratzen. Mhm. Ne? Und das sieht man ja daran, wie Pride Month abläuft und wie viele Kollektionen auf einmal aus dem Boden sprießen, wo du überall regenbogenfarbene Schuhe kaufen kannst. Auf einmal sah vor 5 Jahren auch nicht so, ja. Und ganz ehrlich, ich finde, in meiner Community gibt es unfassbares Talent in unterschiedlichen Bereichen, unglaublich gute Leute, die selbst, wenn es nicht um Cultural Appropriation gehen würde, die bessere Wahl in vielerlei Hinsicht für einen bestimmten Job wären. So. Und erst recht, wenn man dem Ganzen, was man tut, dann so eine bestimmte Ästhetik auferlegt, dann, also da bin ich nicht zufrieden, da bin ich noch weit von zufrieden entfernt.
Du hast ja gerade fürs Bode-Museum eine Performance choreografiert. Wie kam das und wie war das für dich und was hat das auch mit Ballroom zu tun?
Ja, das war ganz toll. Also ich bin immer noch total selig davon und werde auch mit dem Bode-Museum weiter in Zukunft zusammenarbeiten. Eine ganz tolle Kuratorin, Maria López de Fanyol. Es war so ein bisschen Zufall. Ich wollte eigentlich Content erschaffen für unser Kollektiv. Und habe nach dem Bode-Museum als Location angefragt. Und da wurden mir sofort alle Türen aufgemacht, womit ich jetzt erstmal nicht so gerechnet hatte. Mhm. Und über unterschiedliche Projekte sind wir dann halt dazu gekommen, dass Maria mich gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, zur Vernissage der Ausstellung Der zweite Blick eine Performance kuratieren wollen würde oder inszenieren wollen würde. Und da habe ich natürlich erstmal einfach so ja gesagt, so ganz blind und naiv, weil das etwas ist, was ich schon immer machen wollte, aber ich habe nie die Chance dazu bekommen. Mhm. Mich hat das nie jemand gefragt und ich hätte gar nicht das in mein Possibility-Set getan, dass ich das auch Leute fragen könnte. Vor allem, weil es anstrengend ist, immer die Person zu sein, die irgendwie 1000 Klinken wischen muss. Mhm. Ja, und dann hat sich das so ganz natürlich ergeben und es hat deshalb irgendwas mit Ballroom zu tun, weil das Thema, was in der in der Ausstellung besprochen wird, halt quasi fehlende Visibilität ist und das Korrigieren bestimmter LGBTQ-Kontexte auch in kunsthistorischen Narrativen. Und ich habe das mit Membern der Ballroom-Community inszeniert und das ist das Besondere daran, dass auf einmal in diesem Space, in dieser riesigen Institution, die natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein Ort für unsere Community ist normalerweise, weit und breit ganz viele queere Menschen waren und dort auch etwas abgebildet haben, was für alle Beteiligten, Leute, die zugeguckt haben und Leute, die es performt haben, sehr schmerzhaft war. Und zwar ging es da um Depressionen, und zwar die Depressionen, die aus Diskriminierung und Marginalisierung und Exklusion entsteht. Und es war für mich ein sehr toller Moment. Ich bin sehr dankbar, also ich war sehr gerührt und in erster Linie gerührt von dem Rückhalt aus meiner eigenen Community, dass sie da mitgemacht haben und mich supportet haben und dass wir das zusammen machen konnten. Für mich war das ganz großartig. Und für mich ist auch klar, dass ich weiterhin Arbeit in diesen Kontexten machen möchte. Es wird nicht so einfach, weil, wie gesagt, große Institutionen jetzt nicht so, ne? Also das Konzept, dass da schwarze Frauen urbane Kunst, sich mit urbaner Kunst queere Darsteller irgendwie inszenieren, ist jetzt nicht unbedingt an der deutschen Tagesordnung. Aber da muss man die Leute halt so ein bisschen umerziehen und sich Space verschaffen. Und das werde ich auf jeden Fall weiterhin probieren.
Bevor wir zu dem Wall kommen, eine ganz allerletzte Frage, entschuldige, vielleicht ist es einfach nur, weil ich diesen Aspekt so gerne noch mit drin hätte. Deine Freundin und Kollegin und von ihr hast du schon gesprochen, Georgina, inszeniert in Dresden im Hygienemuseum auch.
Sie hat einen.
Hat sie schon?
Ja, es war ein Ball, also es war keine Inszenierung von einer Performance, sondern Georgina hat im Ende September den ersten Ball Dresdens quasi im Hygienemuseum stattfinden lassen. Und im Deutschen Hygienemuseum sowas stattfinden zu lassen, hat natürlich einen ganz besonderen Kontext, weil auch da natürlich das Narrativ nicht immer so war, wie es sein sollte. Und ich finde es ganz toll, dass das Hygienemuseum Georgina eingeladen hat, um halt auch seine Spaces zu öffnen, andere Geschichten zu erzählen und etwas zu der, also Space für die Community zu schaffen, also war ganz besonders.
Voll, ich finde, wenn ich sowas höre, oder wenn ich auch sowas, wenn ich dabei sein kann oder sowas sehe, wie die Performance im Bode-Museum, dann erinnert mich das so von dem, was das bedeutet, ein bisschen an Solange in der Elbphilharmonie. Was natürlich, also ich weiß, das ist ein krasser Vergleich für dich wahrscheinlich, aber dennoch passiert auf einer anderen Ebene natürlich irgendwie das Gleiche, dass du halt irgendwie merkst, da werden Man nimmt sich ein Space, eine Institution, man nimmt sich Raum da, wo man lange, lange exkludiert wurde und hebt die Kunst genau dahin, wo sie eigentlich auch hingehört, also gibt ihr einen gesellschaftlichen Platz und so und kriegt dazu, also ne, dass man so merkt, da ist so, dass man da jetzt so reingeht und auch sich auch mit so einer gewissen, ja, also ich finde, es hat irgendwie was total Empowerndes und auch was Politisches, weil man halt dadurch, dass das dann da stattfindet, erst merkt, was das eigentlich für ein Raum ist und was da eigentlich, also was da eigentlich fehlt. Genau, und deshalb fand ich das hatte ich irgendwie bei der Performance im Bode-Museum ein ähnliches Gefühl, wie als ich in der Elbphilharmonie stand und Solange gesehen habe.
Ich habe ein größeres Kompliment machen.
Genau. Möchtest du noch mal ganz kurz sagen, was am 16. November stattfindet?
Ach so, ja, am 16. November findet im Schwutz, in meinem lieben Schwutz mit meinen lieben Schwutz-KollegInnen, der Icons Galore Ball statt, also quasi ein Ball. Das Besondere an dem Icons Galore Ball ist, dass alle Judges den Titel Icon tragen. Also in Ballroom ist es so, dass die Begriffe Pionier oder Legendary oder Iconic, das sind richtige Titel, die du trägst. Und die kannst du dir auch nicht selber geben, so. Klar, du kannst, also ich bin zum Beispiel Teil des pionierenden deutschen Hauses. Ich selber bin aber habe keinen Pioniertitel oder Status. Den hat Georgina. Du kannst auch Pionier sein für eine bestimmte Kategorie oder so, ne? Kannst du auch sein. Aber genau, und irgendwann bist du dann eine Legend, irgendwann bist du eine Icon. Und bei meinem Ball sind nur Icons, also Leute, die halt schon seit den 80ern Balls gelaufen sind. Und das ist natürlich eine große Ehre. Was ganz Besonderes für die Community auch hier, weil man da natürlich immer was lernen kann. Und das natürlich auch Community zusammenführt und schön ist, für die Icons auch zu sehen, was aus dem, was sie ja mit erschaffen haben, geworden ist, dass sie jetzt nach Berlin fliegen können und hier so eine große Community treffen. Und ich finde es toll, dass ich denen auch den Raum geben kann, diesen Applaus zu bekommen, wie so ein Kniefall vor dem Vorangehen. Ne? Genau, und deswegen ganz besonderer Ball. Und der findet am 16. November im Schwutz statt, tagsüber.
Und wer kann kommen und was muss ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auch als weiße Person dahin komme, die jetzt kein Teil der Community ist, was sollte ich da vielleicht ein bisschen beachten? Also kann ich da einfach hingehen?
Genau, also es ist offen, das Schwutz. Da werden auch Leute sein, die Menschen, die sich dann irgendwie auf Fehlverhalten auch darauf hinweisen werden. Und wir machen ein Awareness-Team und wir selber achten ja auch immer darauf. Der ist offen, er ist auf jeden Fall Limited Space, weil aus Erfahrung solche Balls, also ich kenne die Schlange vor solchen Balls im Schwutz, also first come, first serve, kommst dann wahrscheinlich irgendwann nicht mal rein. Also ich würde, Pünktlichkeit würde ich auf jeden Fall, wäre hilfreich. Was zu beachten ist, dass man natürlich einfach, wie du schon, du hast das, glaube ich, selber schon gesagt, dass man einfach mit einer Haltung dahin geht, die observiert mit einer Form von Wertschätzung. Ne? Du gehst zu einem tollen Tournament und nicht in den Zoo. Mhm. Ne? Und du machst nicht Fotos von irgendwelchen Zootieren. Und wenn jemand dir sagt, bitte mach hier Platz oder geh ein bisschen zurück oder lass bitte die Person
vor. Geh the fuck out of the way, kannst du sagen. Ist so, egal. Ja, genau.
Dass man dann vielleicht auch bitte darauf hört. genau, und dass man nicht versucht, so zu sein, wie das, was man sieht, weil das ist man nicht. Mhm. Also ich finde es immer ganz schlimm, wenn Leute auf einmal sich dann in so eine schwarze Drag Queen verwandeln wollen. Ich bin so, kannst du bitte einfach aufhören, so zu reden und dich so zu bewegen und lass es bitte einfach sein. Ne? Also das sind so Sachen, die und so basic sind, aber selbst das passiert, ne? So, oder dass Leute dann mit so einer Scheiß, Entschuldigung, Afro-Perücke auf einmal um die Ecke kommen und ich mir denke, sag mal, also, aber das ist so fern von mir, dass man denkt, Leute, bitte fasst die Contestants nicht an. Mhm. Bitte fasst die Kostüme nicht an. Mhm. Bitte fasst keinen Leuten in die Haare. Bitte benimm dich einfach wie ein Mensch, der Respekt vor anderen Menschen hat. Genau, just be a decent human being, so, ne? Mhm. Bitte mach nicht irgendwelche Sachen, von denen du jetzt auch nicht erwarten würdest, dass man die bei dir macht. Oder sprich, was auch immer gut funktioniert, mach nicht Sachen, die du nicht auch bei anderen weißen Menschen nicht machen würdest. Mhm. Lass es einfach sein.
Ja. So. Ja, sehr gut. Aber genau. Ich finde auch gut, dass die, ich glaube, das habe ich bei dir gelesen, dass die ZuschauerInnen Spectators heißen, oder? Ja. Weil, genau,
das
es ist
natürlich. Das habe ich mir aber nicht ausgedacht. Das ist, that's the thing in Ballroom, ja.
Habe ich mir schon gedacht, aber das finde ich gut, weil es hört sich natürlich also man wäre nicht gerne ein Spectator, aber ich finde es auch wichtig, dass man irgendwie aware ist, dass man das halt ist. Ja, genau.
Also die Realität halt gespiegelt bekommt, dass man sich halt da auch, dass man halt zuguckt so, ne, und fasziniert ist und vielleicht einfach so.
Genau. Deshalb finde ich das ein gutes Wort, wollte ich nochmal kurz sagen. Okay, jetzt sind wir.
Wir sind fertig. Ja. Es war richtig cool. Vielen, vielen Dank, dass du so ausführlich
Spaß gemacht.
Dankeschön. Das war die neue Folge Feuer und Brot.
Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot@gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon.
Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss.
Tschüss.